Jetzt?
Jetzt?
Ja, perfekt.
Vielen lieben Dank.
Technik.
Also ich möchte vorab einmal sagen, dass ich das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten möchte. Also auch wenn es jetzt hier als Live-Podcast deklariert ist, können Sie, weil wir sind hier ja eine ganz kleine, gemütliche Runde, gerne Fragen stellen. Und die kann ich dann natürlich live direkt beantworten. Also erstmal ganz kurz zu mir, falls Sie mich noch nicht kennen. Mein Name ist Julia Schumann, ich komme aus Bad Essen, bin Ordnungs- und Digitalisierungsexpertin für Landwirte und unterstütze die bei der Büroorganisation. Also ich unterstütze im Prinzip bei diesem kompletten Prozess vom Papierchaos bis zur digitalen Ablage. Also egal, ob jemand jetzt zu mir kommt und sagt, ich möchte meine Akten gerne etwas reduzieren und im Nachgang digitalisieren oder auch bei der Auswahl des Scanners oder auch beim Thema Datensicherung und auch, was ein sehr wichtiges Thema ist, ist die Buchführung. Also gerade bei der Auswahl des Buchhaltungsprogramms bekomme ich sehr viele Fragen, weil das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, jetzt gerade in Bezug auf die E-Rechnung. So, ich starte jetzt einmal. Ich habe heute drei Tipps für Sie, mit denen Sie sofort Zeit sparen können. Also der erste Tipp ist, etablieren Sie feste Plätze in Ihrem Büro. Ist ein ganz wichtiges Thema, denn ich sehe es immer wieder. Also ich arbeite mittlerweile komplett online, habe aber auch eine Zeit lang sehr viel vor Ort gearbeitet und es gibt oft keine festen Plätze. Das heißt, die Zettel liegen überall verteilt im Büro. Jeder hat auch ein anderes Verständnis von Ordnung und von Ablage und von Betitelung der Ordner. Also das ist auch immer sehr unterschiedlich definiert. Und ich arbeite sowohl privat als auch beruflich mit festen Plätzen. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Ordnungstipp, den ich wirklich beherzige, wie manche das Amen in der Kirche, weil es einfach wichtig ist, dass man die Dinge, die man hat, an eine bestimmte Stelle hinlegt und dann aber auch wiederum, wenn man sie sucht, an die gleiche Stelle wieder zurücklegt. Weil dann weiß halt auch dementsprechend die Person, wo das Ganze wieder zu finden ist. Es gibt auch, wenn jemand sagt, Thema Eingangspost, da gibt es ja meistens keinen festen Platz. Also da ist es ja oft auch so, dass man sagt, ich habe halt die Post irgendwo liegen. Also wenn ich frage, wird oft gesagt, wird halt irgendwo auf den Küchentisch gelegt oder auf den Schreibtisch. Und da empfehle ich, einen Papierparkplatz festzulegen. Das ist im Prinzip ein Behältnis. Also Sie müssen sich dazu auch keine Organizer oder irgendwas kaufen, sondern nutzen Sie bitte das, was bei Ihnen im Büro da ist. Das kann irgendwie ein Karton sein von der letzten Amazon-Bestellung. Das kann auch ein Schuhkarton sein aus dem Keller oder eine Plastikbox. Das ist komplett egal. Also es geht hier im Prinzip darum, dass man eine Art Umrandung hat für das, was reinkommt. Und dann kann man zentral dieses Ganze natürlich auch noch beschriften. Das heißt, also ich nenne es immer Papierparkplatz. Man kann es natürlich auch einfach Eingangspost oder sowas nennen. Das ist im Prinzip egal. Wichtig ist einfach, diesen zentralen Platz einzuhalten, damit dort die Post gesammelt wird. Und dann empfehle ich auch immer, die Briefe sofort zu öffnen. Also, dass man im Prinzip nicht sagt, ich lagere alle geschlossenen Briefe in diesem Papierparkplatz, sondern ich öffne das Ganze direkt, damit ich dann dementsprechend auch sofort in die Bearbeitung gehen kann. Weil sonst hat man das Problem, dass man zu lange da sitzt, die ganzen Briefe öffnet und dann gar nicht mit der Bearbeitung starten kann. Was auch natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, sind klare Absprachen im Büro. Meistens ist es so, also in 90% der Fälle, dass sich die Frau im Büro um alles kümmert, der Mann ist draußen. Aber der Mann ist natürlich auch, ich sag mal so zwischendurch, wenn er mal Zeit hat, mit im Büro dabei. Und da dann halt auch mal gemeinsam zu besprechen, wo soll was abgelegt werden und natürlich auch so dieses Thema Begrifflichkeiten klären. Also ich sage immer, denken Sie in Kategorien. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt vor mir Aktenordner habe, dass ich dann sage, das eine ist Versicherung, das andere ist Finanzen und das wieder andere ist jetzt zum Beispiel Lieferscheine. Und auch da gibt es schon extreme Unterschiede im Verständnis. Also dass dann der eine sagt, Finanzen, der andere sagt Vermögen und der wieder andere sagt Bank. Und das spiegelt sich natürlich im Endeffekt auch in der digitalen Ablage wieder, sodass dann dementsprechend nicht genau das, also dieser einheitliche Prozess eingehalten werden kann. Deswegen ist es wichtig, bevor man überhaupt in die Digitalisierung geht, diese ganzen Namen einmal abzusprechen, sodass man dann dementsprechend im Prinzip die Namen der Ordner ins Digitale projiziert und das Ganze dann einheitlich auch vorliegen hat. Bei mir ist es auch so, dass ich mich sehr oft um den Rechnungseingangsprozess kümmere. Das heißt, es ist so, dass ich dann einmal mir diesen ganzen Prozess angucke, also zeichne den im Prinzip einmal grafisch auf oder mache das halt dann digital in der Grafik und dann dementsprechend optimieren wir diesen ganzen Prozess. Und da fangen wir im Prinzip auch schon an, sehr viel digital umzustellen und uns natürlich auch um klare Absprachen und einheitliche Prozesse zu kümmern. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist halt auch jetzt Thema Buchhaltungsprogramm. Also ich weiß nicht, Sie haben es bestimmt schon mal an der einen oder anderen Ecke gehört. Ab diesem Jahr ist ja der GOBD-konforme Empfang und die GOBD-konforme Archivierung der E-Rechnung Pflicht. Das heißt, alle Betriebe, die buchführungspflichtig sind, benötigen dementsprechend auch ein Buchhaltungsprogramm, damit sie dementsprechend die E-Rechnung einheitlich ablegen können. Und diese GOBD, das sind im Prinzip 6 Kriterien, die das Ganze umfasst. Und diese 6 Kriterien sind unter anderem auch die Nachvollziehbarkeit oder die Unveränderbarkeit. Bedeutet im Prinzip, wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, die Rechnung ist falsch und muss storniert werden, dann muss das im Hintergrund in dem Buchhaltungsprogramm mit dokumentiert werden. Sonst ist es halt einfach nicht GOBD-konform. Also es reicht langfristig nicht, eine Excel-Liste zu führen, wo ich sage, da habe ich die Rechnung mal verändert oder storniert. Und andersrum reicht es aber auch nicht, mit einer Excel-Liste die ganzen Rechnungen zu schreiben und natürlich auch keinen Desktop-Ordner, um dementsprechend die Rechnung zu empfangen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie ein Buchhaltungsprogramm haben. Ich frage auch mal gerne gerade in die Runde, wer von Ihnen hat denn ein Buchhaltungsprogramm? Okay, sind schon ein paar Hände oben. Sie haben noch keins? Achso, okay, sehr gut. Sind Sie denn auch mit Ihrem Buchhaltungsprogramm zufrieden? Das ist ja auch mal so das zweite Thema. Kommen Sie damit gut zurecht? Ist es für Sie intuitiv genug? Weil manche befinden sich ja auch dann so ein bisschen im Wechsel, dass sie dann sagen, ich habe zwar ein Programm, das hat mir mein Steuerberater empfohlen, DATEV Unternehmen Online, Just Farming, Top Farm Plan, was auch immer. Und dann ist man damit aber manchmal auch nicht zufrieden, weil man sagt, okay, ich komme damit nicht klar. Oder man hat es vielleicht auch schon an den Steuerberater verknüpft oder installiert und eingerichtet. Und dann hat man es aber noch gar nicht richtig genutzt. Das ist natürlich auch mal so ein Punkt, dass man dann das Programm natürlich auch bei sich zentral einführt und dann dementsprechend auch nutzt. Das ist halt ein wichtiger Bestandteil von dem Rechnungseingangsprozess, also dieser Empfang über das Buchhaltungsprogramm und natürlich auch im Endeffekt das Thema Datensicherung. Die Daten werden über das Buchhaltungsprogramm Einglück 10 Jahre gesichert, obwohl laut Bürokratieentlastungsgesetz die Frist zwar auf 8 Jahre runtergesetzt wurde, aber die Buchhaltungsprogramme haben trotzdem zentral immer noch diese 10 Jahre eingehalten. Das heißt, da ist dann dementsprechend alles safe. Ich bekomme auch ganz oft die Frage, ob abgesehen von dem Buchhaltungsprogramm die Daten nochmal gesichert werden müssen. Das ist tatsächlich immer so eine subjektive Sache. Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne, abgesehen von, ich sage jetzt mal einfach Just Farming und möchte gerne abgesehen von Just Farming meine Belege nochmal zusätzlich woanders sichern, kann man das gerne auch machen. Also da kann man dann sagen, ich nutze eine Cloud, ich nutze eine externe Festplatte, was auch immer. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es reicht aber an sich auch, also ich mache es zum Beispiel so, dass ich einfach meine Daten nur in meinem Buchhaltungsprogramm habe. Ich nutze LexWareOffice und für mich ist das absolut ausreichend. Also ich mache da zum Beispiel keine zusätzliche Sicherung. Und welcher Tipp auch noch ganz wichtig ist, ist das Thema Routinen, also in Bezug auf diesen Rechnungseingangsprozess und Buchführung. Buchführung ist ja auch, oder dieser Rechnungseingangsprozess ist ja ein Bereich, der lückenlos funktionieren muss, egal wie klein oder groß der Betrieb ist, egal wie viel gerade im Hintergrund los ist. Das heißt, Thema Routinen, da ist es auch oft schwer, das Ganze natürlich gerade in der Erntezeit einzuhalten. Also ich arbeite da immer sehr gerne mit der sogenannten Timer-Methode. Das heißt, ich stelle mir im Prinzip auf dem Handy einen Timer von 15 Minuten, also wirklich ein ganz kleiner Zeitslot. Und in dieser Zeit entferne ich jegliche Art von Ablenkung. Das heißt, meine Tür ist geschlossen, mein Handy ist auf stumm gestellt, mein E-Mail-Postfach oder mein E-Mail-Programm ist geschlossen. Also wirklich so, dass keiner von außen mich in diesem Zeitfenster irgendwie erreichen kann. Und dann arbeite ich fokussiert an einer Aufgabe. Also ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Account, da zeige ich immer jeden Freitag um 10 Uhr mein Papierdate. Das ist im Prinzip ein Date, was ich mit meinen Dokumenten habe. Ich habe bei mir in meinem Büro ein Bild hängen. Das hat mein Vater 1973 gezeichnet. Das ist so ein drehbares Bild, das lächelt oder das guckt halt so ein bisschen traurig. Wenn in dem Papierparkplatz etwas drin ist, dann guckt das Bild im Prinzip traurig. Und wenn der Papierparkplatz leer ist, dann lächelt dieses Bild. Also ich kann das im Prinzip, da ist so eine Drehkonstruktion hinten dran, das kann ich dann dementsprechend anpassen. Und jeden Freitag um 10 Uhr konsequent, das mache ich seit Jahren so und das funktioniert super, nehme ich die Dokumente aus diesem Papierparkplatz raus und bearbeite sie. Bei den meisten Dokumenten ist es auch mittlerweile so, dass man die gar nicht mehr behalten muss. Also vieles kann man mittlerweile entweder digitalisieren und wegschmeißen oder vieles kann man halt auch wirklich, bevor man es überhaupt digitalisiert, wegschmeißen. Also ich habe öfter mal Schreiben, die sind wirklich zur reinen Kenntnisnahme, wenn das jetzt irgendwie darum geht, dass ich einen Account freischalten muss mit einem Eimer-Passwort, wenn es um AGB geht oder wirklich um reine Informationsschreiben, die ich von der Versicherung bekomme, die können wirklich sofort weggeschmissen werden. Also da müssen Sie nicht sich irgendwie noch zieren und sagen, ach, das könnte noch wichtig sein oder das erstmal schön in den Aktenordner reinheften und dann wird der Aktenordner immer dicker, weil man natürlich merkt, okay, der hat auch nur ein begrenztes Fassungsvermögen und dann wird es im Gesamten nicht weniger. Also es ist generell so, je mehr reinkommt an Eingangspost, desto mehr müssen Sie natürlich auch verwalten und desto mehr haben Sie auch an Zeit, die Sie für die Bearbeitung aufwenden müssen. Deswegen ist es grundsätzlich immer einfacher zu sagen, ich kümmere mich darum, dass wenig reinkommt. Das bedeutet auch nicht, dass ich einfach nur alles digital umstelle, weil wenn ich alles digital umstelle, ist es im Endeffekt so, dass ich digitalen Kram habe. Das heißt, ich habe digitale Unordnung. Und ich persönlich, ich hatte mal eine Kundin, die hatte digitales Chaos, weil sie digital alles komplett durcheinander eingescannt hat. Und ich kann Ihnen versichern, das ist 100-mal schlimmer als Papierchaos, weil das einfach sich digital unfassbar schwer verwalten lässt. Es gibt natürlich bestimmte Tools, aber es ist nicht möglich, das Ganze in diesem Rahmen dann zu organisieren, wie wenn man jetzt einfach Papiere vor sich liegen hat. Deswegen versuche ich immer bei der Eingangspost auch zu gucken, was kann ich minimieren? Das heißt, gibt es vielleicht Newsletter, die ich abbestellen kann? Gibt es Schreiben, wo ich sage, die kann ich entweder digital umstellen oder wirklich komplett so umstellen, dass ich sie vielleicht zentral mit einem anderen Schreiben zusammenbekomme? Manchmal bekommen wir auch Post von der Krankenversicherung und dann kommen 3 Briefe in 3 Umschlägen. Das ist so bescheuert. Also anstatt dann einfach zu sagen, ich habe 3 Briefe in einem Umschlag. Das ist natürlich ein Aspekt, den können wir nicht zu 100% beeinflussen. Manchmal stellen wir es auch digital um und es kommt trotzdem in Papierform. Das ist auch immer total witzig, kenne ich auch bestens. Und manchmal kommt es auch digital und in Papierform. Also es ist immer total interessant, wie diese Wege bei uns in der bürokratischen, in unserem bürokratischen Deutschland geregelt sind. Immer sehr kompliziert und oft auch nicht transparent und nicht nachvollziehbar. Und deswegen schauen Sie einfach mal bei Ihrer Eingangspost, gehen Sie das mal durch, schauen Sie, was können Sie umstellen. Generell bei Rechnungen ist es auch so, die Rechnung empfehle ich immer, das ist somit der erste Step, wenn ich in die Zusammenarbeit mit einem Betrieb gehe, komplett digital umzustellen und im Bestfall, aber wirklich auch nur, wenn man dem Lieferanten vertraut, auf SEPA-Lastschriftmandat, dass man halt versucht, Teile von den Zahlungen auch zu automatisieren. Natürlich kann man das nie auf 100% der Geschäftspartner und Lieferanten projizieren, aber man kann immer bei einem Teil sagen, ich stelle das Ganze digital um bzw. auf SEPA-Lastschriftmandat, sodass es dann dementsprechend etwas automatisierter läuft. Denn alles, was Sie digital bekommen, müssen Sie natürlich nicht nochmal zusätzlich ausdrucken oder müssen Sie natürlich auch nicht digitalisieren. Das ist natürlich dann immer ein bisschen besser vom Workflow her. Das heißt, ich habe es digital bekommen und ich lege es digital ab. Ganz wichtiger Punkt. Und es gibt natürlich auch immer Lieferanten, also es ist auch so ein Feedback, was ich oft bekomme, die dann sagen, ja, aber du weißt doch, ich kann gar keine digitalen Rechnungen schreiben oder empfangen, da soweit bin ich noch gar nicht. Das gibt's natürlich überall und in jedem Betrieb. Also das ist, höre ich durch die Bank weg. Wenn jemand versucht, digital umzustellen, guckt sich mal seinen alten Rechnungsordner an und versucht dann, alles wirklich auf seine Rechnungs-E-Mail-Adresse oder vom Buchhaltungsprogramm auf die Mail-Adresse umzustellen. Es ist immer so, dass es bestimmte Personen gibt, die sind einfach noch nicht so weit. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich versuche dann immer vom Mindset einfach umzudenken und sage, gut, mein Betrieb ist aber so weit, weil ich habe das auch tatsächlich mit 2, 3 Betrieben, mit denen ich zusammenarbeite, die auch nicht so weit sind. Aber da nehme ich halt sozusagen alles, was drumherum möglich ist und stelle es digital um. So dass ich dann sage, gut, den hake ich erstmal ab, den setze ich mir dann auch einfach auf Wiedervorlage, weil irgendwann muss er umstellen. Also das ist einfach gesetzlich vorgeschrieben, da kann er sich nicht ewig forcieren. Das heißt, der wird auf Wiedervorlage gesetzt, da melde ich mich in einem halben bis ganzen Jahr nochmal. Und bei den anderen Lieferanten versuche oder werde ich dann konsequent alles digital umstellen, sodass der Rechnungsein- und Ausgang komplett digital erfolgt. Dann hat man schon mal einen riesengroßen Schritt gemacht und ist in dem Bereich deutlich weiter und hat natürlich vieles automatisiert. Und mir geht es halt auch generell bei Ordnung immer darum, dass es einfach ist. Also ich sage immer, Ordnung muss einfach sein. Ich möchte nie mit irgendjemandem 10 neue Tools einrichten, die dann nochmal 10 € im Monat kosten, wo man sich dann auch nochmal schön einarbeiten muss. Dann kriegt man komplett die Krise. Oder ich möchte auch nicht sagen, wir bauen jetzt hier noch 5 Schritte ein und da sind noch mehr Zuständige mit dabei oder so, sondern ich sage immer, Ordnung muss einfach sein. Das heißt, wir verkaufen in Anführungsstrichen oder wir erstellen einen Prozess, der wirklich einfach ist. Also so einfach, dass ihn in Anführungsstrichen jedes Kind versteht. Das ist mir ganz wichtig. Es ist natürlich auch noch in Bezug auf die Rechnung ein ganz großes Thema, wo ich gerade auch im Hintergrund mit einer Kollegin dran arbeite, Verfahrensdokumentation. Ich weiß, dass Sie als Landwirte natürlich das Wort Dokumentation wahrscheinlich abgöttisch hassen, weil es einfach ein Horrorwort ist in diesem Bereich. Es gibt eine Verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen, weil auch oft die Frage kommt, wie ist es denn, wenn ich einen Beleg bekomme in Papierform und ich kann ihn noch nicht digital empfangen, weil der Lieferant vielleicht sagt, ich bin dazu noch nicht in der Lage, dann kann man diesen Papierbeleg natürlich einscannen und sagt dann, okay, aber was mache ich jetzt mit diesem Papierbeleg? Kann ich den wegschmeißen? Und da haben wir halt wieder diese Antwort mit der Dokumentation. Das heißt, wenn Sie eine Verfahrensdokumentation führen, kann man das Ganze machen. Wobei auch da wieder manche Steuerberater sagen, nee, behalt das doch mal lieber in einem Papier, in so einem Karton, falls da noch eine Prüfung kommt und dies und das. Also es ist auch ein sehr umstrittenes Thema tatsächlich. Meine Steuerberaterin sagt ganz klar, wenn du eine Verfahrensdokumentation hast, dann kannst du die Belege wegschmeißen. Andere sagen wiederum, nee, du musst sie behalten. Generell muss man da natürlich jeder für sich einen Prozess finden. Also ich will da jetzt auch nicht irgendwie vorweggreifen, weil ich kenne natürlich ihre internen Prozesse nicht. Aber generell ist es so, dass man natürlich sagen kann, dass man für sich einen Workflow finden muss. Das heißt, entweder ich scanne den Beleg ein und packe ihn in eine Kiste, einfach einen alten Schuhkarton oder Umzugskarton und packe dann da wiederum eine Beschriftung drauf und habe dann da zentral meine ganzen alten Belege. Also ich muss das dann nicht nochmal extra in einen Aktenordner packen. Oder ich mache es halt so, dass ich es radikal wegschmeiße. Also ich bin Mensch, ich kann mich sehr gut von Dingen trennen. Ich schmeiße das weg, aber ich bekomme tatsächlich auch kaum noch etwas in Papierform. Also es ist halt so, dass ich vielleicht 3 Belege im Jahr bekomme in Papierform. Also den Rest bekomme ich komplett digital. Ich habe das Ganze bei mir auch automatisiert und ich habe auch eine Automatisierung über ein Tool, was kostenlos ist. Und das Tool schießt im Prinzip meine Rechnung sofort in mein Buchhaltungsprogramm. Dann steht es da mir und dem Steuerberater sofort zur Verfügung. Ich verbuche dann einmal diesen Beleg mit der Kontobewegung und gehe auf Fertigstellen und dann ist das Ganze durch. Dann habe ich meine Buchführung in Anführungsstrichen erledigt. Also ich brauche auch nicht lange in der Woche. Ich investiere immer, wenn ich sozusagen mein wöchentliches Papierdate habe, dass ich halt meine Dokumente bearbeite, dann nochmal so ein bisschen Zeit, dass ich dann sage, ich gehe nochmal in mein Buchhaltungsprogramm, gucke, was ist noch nicht verknüpft oder was ist noch nicht bezahlt, wie auch immer. Aber ich habe auch bei mir 90% auf SEPA-Lastschriftmandat umgestellt, sodass ich dann dementsprechend alles auch abgezogen bekomme. Aber das ist natürlich jetzt in Ihrer Branche ein bisschen anders. Deswegen muss man da natürlich immer ein bisschen anders vorgehen und dann einmal schauen, bei wem möchte ich das Ganze machen und bei wem möchte ich es nicht machen. Das ist immer sehr subjektiv. wenn dieser Prozess im Gesamten steht, dann ist es auf jeden Fall sehr entspannt, wenn man dann halt im Prinzip sein Buchhaltungsprogramm hat, wenn die Lieferanten sagen, die Rechnungen kommen alle digital, es geht automatisiert ins Buchhaltungsprogramm und das Buchhaltungsprogramm ist an den Steuerberater direkt angeschlossen, das ist halt dann optimal. Und wenn man dann auch noch ein Buchhaltungsprogramm hat, mit dem man gut zurechtkommt, weil man sagt, das ist für mich intuitiv, ich gehe da gerne rein und ich nehme mir dann dementsprechend Zeit, dann ist natürlich alles, also dann läuft dieser Prozess fast von alleine. Aber diese Einrichtung, das ist generell, wenn man sagt, ich möchte meine Akten digitalisieren oder ich möchte die Buchführung digitalisieren, die braucht einfach eine gewisse Zeit und die braucht auch Nerven. Also ich sage auch immer, der Endprozess, der ist einfach, aber der Weg dahin, der ist manchmal etwas steinig. Also da kann ich das auch keinem komplett abnehmen. Ich kann natürlich vieles gemeinsam mit meinen Kunden erledigen, dass ich sage, ich rufe für dich bei den Lieferanten an, ich erstelle dir eine Liste von deinen Lieferanten, ich zeige dir Tools, ich richte die Tools ein, ich stelle dir Buchhaltungsprogramme vor, richte das Programm komplett ein. Aber im Endeffekt, dieses Benutzen davon und dieses Arbeiten damit, das muss man natürlich selber machen. Also da kann ich natürlich nicht im Gesamten alles abnehmen. Aber es ist natürlich grundsätzlich, wenn man einen Dienstleister an der Seite hat, immer einfacher, weil der Dienstleister kennt natürlich die Abkürzungen, wo man vielleicht selber stundenlang googeln würde und wer anderes dann sagt, ja komm, ich habe hier eine Liste, ich habe schon mit ganz vielen zusammengearbeitet, also ich arbeite auch mit mehreren Buchhaltungsprogrammanbietern zusammen, kenne da dementsprechend dann auch die Neuerung und bin da dann auch up to date, dass ich dann weiß, okay, was ist jetzt demnächst geplant oder was wird vielleicht auch niemals kommen, was sich aber trotzdem ganz viele wünschen und kann dann das dementsprechend durchgeben, sodass man dann sagen kann, ich habe da eine Übersicht von diesen Tools und kann dann für mich entscheiden. Ganz wichtiges Thema. Und deswegen zurück nochmal auf die Timer-Methode, von der ich gerade gesprochen habe. Wenn man diese Timer-Methode anwendet, das ist natürlich auch nicht immer möglich und auch nicht immer am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit. Ich weiß, das ist nicht die Praxis, aber trotzdem kann man eine Routine trotzdem etablieren, dass man dann sagt, ich versuche in gewissen Zeitfenstern oder nur, ich sag mal so, in einer bestimmten Zeit nur das Dringendste zu erledigen. Und dann ist man mit dieser Timer-Methode wirklich besser dran, weil die einfach deutlich einfacher ist und man dann dementsprechend auch viel effektiver arbeitet. Ich habe zum Beispiel auch eine Community mit 46 Betrieben mittlerweile und wir treffen uns auch jeden Freitag um 10 Uhr und erledigen halt das Papierdate. Also ich kümmere mich um meine Dokumente, die kümmern sich um ihre Dokumente. Und es ist immer wieder faszinierend, weil wir eigentlich nur 60 Minuten am Stück, also ich stelle dann einen Timer bei Zoom und der läuft dann runter und wir arbeiten 60 Minuten am Stück und es ist immer wieder faszinierend, was die Betriebe erzählen, was sie in dieser Zeit schaffen. Natürlich schaffen sie nie alles, das ist komplett unrealistisch. Man kann nicht in 60 Minuten alles an To-Dos schaffen, aber wenn man sich wirklich realistisch einschätzen kann, vom Arbeitstempo her, von seinem Wissensschatz und so weiter und dann sagt, ich will mir das in dieser Stunde vornehmen, dann ist das schon ein großes Erfolgserlebnis, wenn man dann gewisse kleine To-Dos erledigt hat. Und das ist im Prinzip das, was ich ja auch bezwecken möchte, also mit dieser Community-Plattform, die ich habe. Da gibt es auch noch Videos und wöchentliche Audioaufgaben und so weiter, also unterschiedliche Formate, die halt Landwirte auf dem Weg zum digitalen Agrarbüro unterstützen. Und da hat man dann halt einfach in diesen Live-Formaten nochmal so eine direkte Rückmeldung. Das finde ich immer ganz spannend. Und die machen das wirklich auch so, dass die halt den Freitag fest im Kalender stehen haben und sagen dann, die schließen sogar teilweise die Tür ab. Das finde ich manchmal so ein bisschen radikal, aber manchmal geht es nicht anders, damit wirklich niemand reinkommt und legen das Handy zur Seite und alles. Und die können halt mir dann auch über Zoom im Chat Fragen stellen. Also wenn die dann irgendwie mal ein Dokument da vor sich liegen haben und sagen, hey Julia, irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, was ich damit machen soll. Kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen? Wie lange muss ich das aufbewahren? Darf ich das digital aufbewahren und so weiter? Dann ist das immer ganz spannend. Also dann gebe ich denen dazu immer eine Rückmeldung. Natürlich bin ich auch nicht allwissend. Ich habe auch viele Bereiche, wo ich noch selber lerne und mich dann auch selber informiere. Aber ich bin dann selber natürlich auch dran und sage, ich möchte mein Wissen in der Thematik erweitern und habe dann auch diese Bereitschaft, dann irgendwo mal für die Landwirte anzurufen und zu sagen, hey, ich kümmere mich darum, dass du dazu auf jeden Fall eine Antwort bekommst. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, dass man dann natürlich auch nochmal einen Ansprechpartner hat, weil es gibt halt auch viele, ich kenne das ja selber, auch wenn ich mit Behörden oder irgendwem telefoniere, die fühlen sich dann einfach nicht zuständig. Obwohl sie definitiv auf diesem Dokument als Zuständiger draufstehen, aber sie fühlen sich es einfach nicht. Oder sie haben tatsächlich noch weniger Ahnung als ich und dann denke ich immer, gut, dann bräuchte ich eigentlich gar nicht anzurufen, lustig, hätte ich mir die Zeit auch sparen können. Aber so ist das halt. Man muss halt immer gewisse Wege kennen, wie man zu gewissen Informationen kommt. Und dann kann man dementsprechend seine Prozesse dadurch vereinfachen. Oder wenn man halt jetzt wie beispielsweise in dieser Timer-Methode in der Arbeit drinsteckt, dann kann man halt flüssig arbeiten und wird nicht ständig irgendwie unterbrochen, weil man selber vor irgendwelchen Sackgassen steht und sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr weiter, sondern kann halt sagen, gut, ich stelle halt Julia meine Frage und dann mache ich einfach weiter. Und das ist, denke ich, ein ja, großes Thema, was denen auch eine große Last von den Schultern nimmt. Gibt es denn irgendeine Frage von Ihnen zum digitalen Agrarbüro, bevor ich jetzt hier wieder weiter drauf losrede? Das ist nicht an. Das ist nicht an, oder? Muss näher dran halten an Mund. Da haben wir es wieder mit der Technik, die nicht funktioniert.
Ich gehe kurz dahin.
Ich wiederhole noch mal gerade die Frage, genau. Also es geht darum, dass die Dame sie hat eine Rechnungs-E-Mail-Adresse, die Rechnung kommt aber nicht direkt an die Rechnungs-E-Mail-Adresse, sondern erst an die normale, also im Prinzip an die allgemeine betriebliche oder an die private sogar, allgemein betrieblich, und dann leitet sie diese weiter an die Rechnungs-E-Mail-Adresse. Ich sag mal so, kann man machen. Aber es ist vom Workflow ein bisschen umständlich. Also ich würde es dann eher so ein bisschen einfacher gestalten. Die Frage ist halt, warum kommen die Rechnungen an die allgemeine Mailadresse? Haben Sie die noch nicht kommuniziert? Ach okay, also es geht jetzt gut. Sie haben es nicht kommuniziert und weil Ihr Mann die Rechnungsadresse mit betreut und Zugriff drauf hat. Auf die allgemeine. Okay, und auf die Rechnungsadresse hat er keinen Zugriff. Okay. Weil dann wäre das ja eine Möglichkeit zu sagen, dass, also da müsste er natürlich sein Workflow oder...
Ist das in Ordnung, wenn wir das so machen?
Also ich sag mal, es ist nicht illegal. Also Sie können das so machen.
Ja.
Ich kenne auch ganz viele Betriebe, die haben gar keine Rechnungs-E-Mail-Adresse. Die haben einfach eine ganz allgemeine nur und lassen sich da die Rechnung drauf schicken. Ich habe zum Beispiel auch keine Rechnungs-E-Mail-Adresse, weil ich halt so einen vereinfachten Workflow habe. Da habe ich keine Lust drauf. Also für mich funktioniert das alles so sehr gut. Also rechtlich betrachtet vom Finanzamt und vom Steuerberater her müssen Sie das nicht direkt an die Rechnungs-E-Mail-Adresse schicken lassen. Es muss halt einfach nur, wenn jetzt natürlich eine Prüfung kommt, dann ganz klar kommuniziert werden, also transparent, dass Sie dann halt erstmal die Rechnung an die allgemeine schicken und dann weiterleiten.
Aber ist das relevant, wo die Rechnung zuerst auftaucht? Auf welche Adresse? Oder ist es relativ, also ist es egal? Hauptsache, es ist irgendwann in meiner Buchhaltung.
Ja, genau, richtig. Also das ist in dem Sinne nicht relevant.
Okay,
also,
weil ich dachte, das irgendwann mal gehört zu haben, dass es, also ja, vor Jahren, dass es irgendwie relevant ist, wo die Rechnung quasi auf welche Adresse zuerst geht und wann, ist aber nicht.
Also ich sag mal so, rechtlich betrachtet ist es nicht vorgeschrieben. Es ist gedanklich natürlich einfacher, wenn man die Rechnungsmailadresse hat und es dann rüberzieht, weil Sie haben ja jetzt immer einen Schritt mehr im Prozess für eine Rechnung. Also es ist schon umständlicher.
Na, für uns ist das praktisch, weil es, sobald es auf der Rechnungs-E-Mail-Adresse ist, ist es in der Buchhaltung drin, automatisch. Und deswegen geht natürlich nicht alles auf die Rechnungsadresse, weil dann
können wir. Ach so, ja, haben Sie, welches Buchhaltungsprogramm haben Sie?
Ich hatte Deskbox, also ehemals
Hochblick. Ah, Deskbox, ja.
Ja, genau. Hm. Und da ist es eigentlich super praktisch, aber ich sortiere das natürlich vor.
Gut, dann haben wir da noch einen anderen Aspekt. Und zwar ist es so, wenn man eine Beleg-Mail-Adresse nutzt, die in das Buchhaltungsprogramm integriert ist, dass man da nicht in die E-Mail reingucken kann, sondern nur die Rechnung sieht. Das heißt, da macht es dann vielleicht auch Sinn, also wiederum zu sagen, hatte ich jetzt mal bei einer Kundin, die Just Farming auch nutzt, dass sie die Rechnung erstmal an eine andere Mail-Adresse schickt und dann in Just Farming
genau,
über so die Beleg-Mail-Adresse, ja, damit sie halt in die Mail noch reingucken kann, weil manchmal steht ja in der E-Mail auch was Wichtiges zu der Rechnung drin.
Genau.
Ja, also.
Aber es ist nicht gesetzlich irgendwie relevant, wann man die bekommen hat, quasi als ersten Input, sondern es ist Hauptsache, es ist irgendwann in der Buchhaltung.
Genau, okay, also das ist kein Problem. Also ob die jetzt erst sozusagen in der Mailadresse, also auf dieser allgemeinen Mailadresse landet oder sofort im Buchhaltungsprogramm ist, das ist egal.
Okay,
also
gut.
Da sind, das machen Sie richtig.
Gut, danke schön.
Sehr gut, danke. Sonst noch Fragen?
Also mein Name ist Grit Ranscht, ich bin im Steuerbüro und wir haben auch selbst einen Betrieb. Ich nutze tatsächlich auch Just Farming, beziehungsweise ich muss für meine Mandanten auch das Just Farming Programm einrichten und ich fahre dann auch teilweise hin und helfe denen beim ersten Mal und coache die dann ein wenig durch. Jetzt mal meine Frage, diese Beleg-Mail-Adresse. Ich habe prinzipiell für unseren Betrieb eine richtige Rechnungs-E-Mail-Adresse eingerichtet und habe dann eine Umleitung geschickt auf das Just Farming. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich habe das natürlich meinem Mandanten auch gesagt. Eine schöne, einfache E-Mail-Rechnung, also rechnung@lwb und so weiter. Und diese E-Mail-Umleitung funktioniert überhaupt nicht. Woran liegt das? Ist das tatsächlich so, dass das nicht gehen darf? Oder was ist da der Hintergrund?
Also ich muss da mal gerade nachfragen, weil ich es akustisch nicht 100% verstanden habe. Also Sie haben jetzt auch eine Mail-Adresse und leiten das an eine Beleg-Mail-Adresse, die im Buchhaltungsprogramm, also in Beleg-Mail-Adresse von Just Farming weiter. Und diese Weiterleitung, die funktioniert nicht.
Richtig.
Okay. Kann unterschiedliche Ursachen haben. Das ist so ein Thema, wo ich sage, da kann ich pauschal nicht eine 100%ige Antwort geben, weil das müsste ich mir eher nochmal angucken. Von welcher Domain ist denn die E-Mail-Adresse, wo Sie das weiterleiten?
Das ist eine iCloud.
Eine iCloud, okay. Es kann sein, dass das irgendwie nicht miteinander kompatibel ist. Also eigentlich funktionieren Weiterleitungen ganz normal. Aber ich gucke nur gerade auf Thomas, der neben Ihnen sitzt. Der ist nämlich ITler für Landwirt. Der ist auch... Genau. Also vielleicht ist das nicht miteinander kompatibel, ist jetzt gerade mein Gedanke. Funktioniert das denn bei allen Rechnungen nicht oder gibt es Rechnungen, die sozusagen durchkommen und welche, die nicht durchkommen?
Also ich habe das zum Beispiel eingerichtet über das Just Farming Portal, über diese angeklickt und hat auch alles bestens funktioniert. Wenn ich diese kryptische Mailadresse rausgebe, auch bei den anderen Mandanten funktioniert das, aber meine an LWB Ranscht funktioniert halt nicht.
Okay. Achso, hast du schon beantwortet, Thomas? Habe ich auch gedacht, das ist vielleicht dann schon mehr so dein Bereich. Also ich könnte mir das wahrscheinlich eher nur oberflächlich angucken, aber es geht wahrscheinlich mehr in die Tiefe, diese Ursache. Deswegen, also ich weiß nicht, ob du eine Visitenkarte dabei hast, sonst könnt ihr euch ja mal hier connecten. Sehr gut, danke. Gut. Sonst noch Fragen?
Ich war ja am Anfang nicht dabei. Haben Sie grundsätzlich zu Ihrer Arbeit, zu Ihrer Firma was gesagt, wie Sie arbeiten? Weil Sie haben gesagt, Sie haben eine Community und wie das funktioniert, wie die Betriebe sich anmelden können und Ähnliches.
Ja, ich hatte mich eigentlich nur ganz kurz in zwei Sätzen vorgestellt. Also ich habe ein reines Online-Business. Also ich fahre, ich sag mal, zwischendurch nochmal raus, vielleicht einmal in 3 Monaten, aber sonst habe ich wirklich ein reines Online-Business, arbeite mit Landwirten deutschlandweit zusammen und im Prinzip mit Online-Coachings. Das heißt, wir treffen uns einfach digital über Zoom, Bevor wir in die Umsetzung gehen, führe ich immer ein 20-minütiges Erstgespräch, dass man sich einfach mal kennenlernt und guckt, passen wir zueinander, kann ich die Erwartungen erfüllen und so weiter. Und dann kann man im Prinzip ein 90-minütiges Online-Coaching buchen und da gehen wir direkt in die Umsetzung. Und da besprechen wir halt in diesem Erstgespräch auch schon, was wir dann machen würden. Also ob wir sagen, wir strukturieren die Ordner, wir wollen die Akten reduzieren, wir wollen ein Buchhaltungsprogramm einrichten oder die Daten sichern, was auch immer. Also das sind immer unterschiedlichste Themen und da unterstütze ich dann bei. Also ich bin da wirklich komplett bei diesem ganzen Prozess mit dabei.
Also betrifft das generell die Büroarbeit sozusagen, wo Sie coachen und unterstützen?
Ja, genau.
Oder auch, also alles, was mit Belegen, mit Rechnungen und so weiter zu tun hat?
Ja, genau, richtig. Also so, ich sag mal, Buchführung ist das, wo ich am meisten zu angefragt werde, weil das, glaube ich, so mit der größte Schmerzpunkt ist, weil das halt einfach so ein gesetzliches Thema ist, wo viele auch Angst haben, dann Fehler zu machen und sagen, hey, richte mir das mal so ein, dass es rechtskonform ist oder GOBD-konform. Ansonsten die anderen Themen, das sind halt immer so Randthemen, wo die dann sagen, das möchte ich halt einfach mit organisiert haben und da unterstütze ich dann auch. Ja, gerne. Sonst noch eine Frage?
Die Kontaktdaten vielleicht noch, dass Sie, haben Sie eine, weil hier ist nichts zum Abfotografieren, Ihre Kontaktdaten, wo man Kontakt aufnehmen kann?
Ja, ich habe meine Visitenkarten in meinem Rucksack. Ich kann die gleich auch einmal verteilen, wenn das für irgendwen interessant ist. Da stehen alle Kontaktdaten mit drauf. Gut. Ansonsten, was auch noch ein Thema ist oder was auch noch so ein Tipp ist, den ich gerne mitgeben möchte, ist kein Weg mit leeren Händen zu gehen. Also kann man sowohl im Büro als auch im Haushalt sehr gut beherzigen. Das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich bei mir Müll rausbringe, dass ich dann sage, den Müll bringe ich mit vollen Händen raus und gehe dann mit leeren Händen rein und gehe dann auf dem Rückweg, wenn ich halt reingehe, zu meinem Briefkasten, nähere den Briefkasten und habe dann im Bestfall die Hände nicht voll, aber bei manchen ist das ja so, dass da wirklich viel drin ist und dann tue ich das wiederum direkt in meinem Papierparkplatz. Also das mache ich wirklich konsequent bei allem, also egal, ob ich gerade irgendwie eine Kleinigkeit gegessen habe oder ob ich sage, ich bringe den Müll raus oder ob ich sage, ich wechsle auch bei mir jetzt im Haus das Stockwerk, dass ich halt bei jedem Weg immer etwas mitnehme, weil dann hat man natürlich weniger, was sich an gewissen Stellen ansammelt. Es gibt ja immer diese sogenannten Hotspots. Oder welche Schubladen ich auch immer, als ich noch mehr vor Ort gearbeitet habe, immer super interessant waren so diese Krimskrams-Schubladen. Da war so alles drin. Also da waren Kulis drin, Haargummis, Visitenkarten, Notizen, also alles komplett, verschiedene Kategorien, verschiedene Räume, alles. Und das habe ich dann immer einmal im Prinzip ausgeschüttet, diese Schublade, und habe das Ganze dann einmal sortiert. Also wirklich, habe dann wieder Kategorien gebildet, dass ich gesagt habe, was gehört überhaupt ins Büro? Weil oft ist es auch so, dass im Büro sich Sachen befinden, die gar nicht ins Büro gehören. Das erzeugt natürlich auch nochmal eine zusätzliche Unordnung. Deswegen ist es wichtig, da auch nochmal zu gucken, also das Ganze abzugrenzen und zu sagen, das, was jetzt zum Beispiel in eine Küche gehört oder in den Keller, wie auch immer, das kommt dann in die entsprechenden Räume. Und dann habe ich halt wirklich auch nur das in dem Raum, was auch in diesen Raum gehört. Dann hat man schon mal eine geringere Grundmenge. Und ich sage immer, weniger ist mehr. Das heißt, je weniger Sie besitzen, desto weniger müssen Sie auch organisieren. Das heißt natürlich nicht, dass Sie jetzt alle zu Minimalisten mutieren müssen. Also ich bin da manchmal auch so ein bisschen Extrembeispiel, weil ich habe generell in vielen Bereichen sehr wenige Sachen, hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich zähle meine Gegenstände und sage, ich darf nur 2000 Sachen haben. Bei mir hat das einfach damit zu tun, das ist ein Prozess, der hat sich über die Jahre hinweg entwickelt. Ich war schon früher als Kind sehr ordentlich und kann das leider auch nicht ablegen, ich bin einfach so. Und es war so, dass ich dann auch schon früher mit 14, 15 meine ersten digitalen Fotos hatte. Also da fing so diese Smartphone-Zeit und alles an. Und da habe ich dann auch angefangen, meine Fotos alle komplett zu organisieren. Also ich habe meine Fotos alle chronologisch sortiert. Ich hatte natürlich, als ich jugendlich war, noch nicht viele Dokumente. Das fing dann erst in meiner Ausbildung an im Bereich Wirtschaftsinformatik. Da habe ich dann auch alles konsequent eingescannt. Das war 2010. Und ich weiß noch, dass damals meine Klassenkameraden mich richtig dafür ausgelacht haben und gesagt haben, wieso scannst du deine Dokumente ein? Die fanden das total verrückt und völlig völlig sinnlos auch. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das ist doch voll entspannt, wenn ich zur Schule gehe, da muss ich ja nicht immer diese Aktenordner mitschleppen, sondern ich habe alles, ich hatte früher so ein Netbook, das war so die Vorstufe zum, zum Tablet oder zum Laptop und habe dann da dementsprechend meine ganzen Daten drauf gehabt und dann hatte ich alles immer dabei. Und bei mir hat sich das auch über die Jahre hinweg entwickelt. Also deswegen sage ich auch immer, Ordnung ist ein Prozess. Also Ordnung entsteht nicht über Nacht. Und auch wenn ich Betriebe habe, mit denen ich zusammenarbeite, die buchen mich immer wieder. Nicht, weil sie sagen, ich buche Julia einmal und alles ist perfekt sortiert, sondern weil sich natürlich das Leben im Gesamten auch verändert. Man hat Betriebe, die fusionieren. Man hat Betriebe, die man vielleicht abmeldet, die sich vergrößern, verkleinern, wie auch immer. Und das Leben ist ja im Prinzip ein ständiger Wandel. Und da ist es dann so, dass man natürlich das Ganze auch immer wieder anpassen muss. Also es gibt nicht dieses, ich schaffe einmal Ordnung und für immer ist es ordentlich. Das sage ich auch, also ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen mit Sport. Ich mache ja auch jetzt nicht einmal richtig heftig Sport und dann bin ich komplett durchtrainiert und alles ist super, sondern ich muss regelmäßig etwas tun, damit ich auch trainiert oder mich fit fühle, wie auch immer, damit das so bleibt, der Zustand. Und so ist das halt bei Ordnung auch, dass man sagt, ich muss mir regelmäßig Zeit nehmen, damit diese Grundordnung bestehen bleibt. Natürlich ist es aber auch so, wenn ich es dann einmal schaffe, eine Grundordnung herzustellen, dann kriege ich die so schnell natürlich auch nicht mehr durcheinander. Also die ist dann wie so ein Gerüst, wie so Säulen nenne ich das immer. Und dann steht das Ganze. Und wenn ich dann sage, ich habe irgendwie so ein paar Veränderungen bei mir im Betrieb oder privat, dann kann das Ganze halt auch sehr gut nachjustiert werden, weil ich halt ein gutes Grundgerüst habe. Und so ist das halt auch. Das ist bei mir über Jahre hinweg entstanden. Ich hatte mit 17 dann so meine ersten Dokumente. Mit 22 bin ich ausgezogen, da hatte ich noch mehr Dokumente. Aber das Höchste, was ich an Dokumenten besaß, waren 2 Aktenordner. Das war das richtig Krasseste, was ich überhaupt hatte. Und da fing bei mir der Wendepunkt an, wo ich gesagt habe, jetzt musst du was tun. Jetzt musst du einscannen. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, mich bezüglich Fristen zu informieren und habe dann gesagt, was muss ich wie lange aufbewahren und bin einfach wirklich direkt in die Aktion gegangen, habe die einzelnen Behörden angerufen, die natürlich teilweise auch wieder keine Ahnung hatten, wie man es halt kennt. Aber ich habe dann trotzdem einen Weg gefunden, eine Information zu bekommen, die für mich relevant ist und habe dann dementsprechend das Ganze immer mehr digitalisiert. Und ich habe aber auch vieles gehabt, wo ich gesagt habe, das muss ich gar nicht digitalisieren, das schmeiße ich halt vorab weg. Da hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Also so geht's natürlich auch. Und mittlerweile habe ich, die hätte ich eigentlich mal mitbringen können, wo ich gerade drüber spreche, ich habe so eine schmale Mappe, da sind meine Papiersachen drin. Also diese Mappe ist ungefähr 1 Zentimeter dick und da sind halt Sachen drin, die ich zum Beispiel für meinen Nachlass schon benötige. Also ich bin nicht krank oder so, ich bin auch erst 32, aber ich habe mich natürlich auch schon um meinen Nachlass gekümmert, finde ich ein unheimlich wichtiges Thema hier in Deutschland, weil Nachlass hat nichts mit dem Alter zu tun. Also egal wie alt oder jung Sie sind, man muss sich um seinen Nachlass kümmern. Ich habe meine Vollmacht damals meine Vertretungsvollmacht mit 27 erstellen lassen von einem Notar und habe dann auch meinen Organspendeausweis ausgefüllt und habe dann dementsprechend auch einen Notfallordner angelegt, den ich wirklich konsequent pflege. Also in diesem Notfallordner steht sogar komplett meine Bestattungsverfügung drin. Und ich weiß, das klingt total radikal, wenn ich das so sage, aber es ist halt einfach ein wichtiges Thema, weil jeder kann krank werden. Ich kann auch morgen oder jetzt auf dem Rückweg einen Unfall haben, weiß keiner. Und dann stehen die Leute da und denken, ja, was ist denn jetzt? Wie hätte sie denn jetzt gern beerdigt werden wollen? In eine Urne, in einen Sarg? Welches Material soll die Urne haben? Was will sie für Klamotten tragen? Welche Musik soll da gespielt werden? Und ich habe das tatsächlich einfach mal alles erstellt. Das kann man zusammen mit einem Bestatter machen. Man kann es aber auch selber machen. Also man braucht nicht unbedingt eine Fachperson dafür. Und ich stelle diesen Notfallordner auch meinen Kunden zur Verfügung als Vorlage. Und ich fülle den auch gemeinsam mit denen aus. Weil oft ist dieser Notfallordner dann einfach da. Also man kriegt den ja auch mittlerweile von den ganzen Landwirtschaftskammern gestellt und es gibt auch Seminare dazu, aber die werden nicht ausgefüllt. Die liegen dann immer ganz schön da, sind dann leer und das ist so ein bisschen wie die Leute, die sich im Fitnessstudio anmelden und nicht hingehen. Das ist sozusagen kein Nutzen, der daraus gezogen werden kann. Und deswegen ist es wichtig, diesen Notfallordner auszufüllen. Also auch Appell an Sie, dass Sie die nächsten Tage sich mal um Ihren Nachlass kümmern. Und es geht nicht immer darum, in Perfektion zu denken und alles auf einmal zu machen, aber dass man sagt, ich habe schon mal so Kleinigkeiten geregelt. Weil das fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an. Ich habe das mit meinen Eltern auch gemacht. Ich bin zu denen hingegangen, habe gesagt, hey, ich möchte mit euch die Bestattungsverfügung ausfüllen. Ich möchte, dass ich eure Passwörter kenne, eure Versicherungen, eure Krankheiten und Tabletten, die ihr nehmt. Also es gibt so viele Dinge, die andere Menschen nicht über einen wissen und wo man immer denkt, ja, das ist privat. Aber es ist nicht privat, weil wenn man halt nicht mehr in der Verfassung ist, dass man irgendwie sprechen kann, weil man vielleicht im Koma liegt oder weil man einen Arbeitsunfall hatte, wie auch immer, dann ist das Gold wert, dieser Notfallordner. Und ich habe auch noch keinen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich habe es bereut, mich um meinen Nachlass gekümmert zu haben, sondern eher viele Menschen kennengelernt, die das Elternhaus ausmisten und wo sich diese ganzen Sachen auf übernächste Generationen übertragen. Ich kenne es auch, meine Oma ist auch vor knapp 4,5 Jahren gestorben, die ist fast 100 geworden, die hatte ein super schönes Leben. Und es ist so, dass wir wochenlang ausgemistet haben. Mein Onkel hat sich dann wochenlang, der ist ein Glück in Rente, freigenommen, hat das alles aussortiert und das war nicht schön. Es war einfach nicht schön. Es ist unheimlich viel Kram, was man da hat und wo manche irgendwie denken, die hinterlassen ein Imperium, was nicht stimmt, weil man hat selber einen emotionalen Bezug zu Dingen und wertet die Dinge dann aber oft so, dass sie ganz viel wert sind, was natürlich nicht stimmt. Also es gibt natürlich gewisse Dinge, die haben einen großen Wert, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwas, was ich sammle oder so. Aber es gibt auch vieles, das hat nur einen emotionalen Wert. Und da müssen wir dementsprechend nicht dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, so tun, als würde man dem Nachkommen irgendwie dann ein Imperium oder ein Schloss mit Gold hinterlassen, weil das ist einfach nicht so. Also man hat oft dann zu viel, was man dann als extrem wertvoll bewertet, was nicht so ist. Und deswegen, und ich bin da tatsächlich ganz offen mit meinen Eltern. Also mein Vater ist mittlerweile 76. Meine Mutter wird in zwei Wochen wird sie 70. Die sind noch beide super fit und mobil. Also mein Vater, der trainiert sogar noch 3-mal die Woche. Also ich finde das unheimlich beachtlich. Der ist noch richtig gut drauf. Aber ich habe zu meinen Eltern auch gesagt, also wenn ihr sterbt, also ich bin dann auch so direkt, ich bin sehr eng mit meinen Eltern und ich habe dann auch gesagt, wenn ihr sterbt, ich möchte mich nicht um das Haus kümmern. Ich möchte nicht mich um diese ganzen Sachen kümmern. Ich habe gesagt, also meine Eltern sind eigentlich beide sehr ordentlich und meine Mutter hat auch gesagt, ich möchte nicht mit 120 Kartons irgendwie umziehen, wenn sie mal alt wird und die nicht mehr Treppen laufen können. Und deswegen sind die am Aussortieren und ich mache das halt mit denen zusammen, weil ich es halt liebe. Also ich fahre manchmal einfach zu meinen Eltern, sortiere mit in den Keller aus. Ich finde das total cool. Und das ist halt so, was einfach wichtig ist und was oft eine Grauzone ist, also gerade jetzt auch im landwirtschaftlichen Bereich mit Thema Hofübergabe und so, da hängt ja so viel dahinter. Also wenn man das nicht vorab geregelt hat, man ärgert sich ungemein. Und das ist einfach ein Thema, wo man sich drum kümmern sollte und dementsprechend, wenn das ganz geregelt ist, dann ist man auch wieder so fein damit und sagt, jetzt ist gut, weil wenn jemand gestorben ist, dann ist es immer so der erste Gedanke auch, wie gestalte ich die Beerdigung? Weil ich hätte die Beerdigung gerne so gestaltet, wie die Person es gewollt hätte. Nur wenn man halt nicht weiß, was die Person gewollt hätte, kann man es halt nicht machen. Also dann ist es halt super schwer, das Ganze dann nach diesen Wünschen irgendwie anzupassen. Und ich habe sogar den Blumenstrauß, ich möchte eingeäschert werden und den Blumenstrauß, der auf meiner Urne liegen soll, den habe ich sogar mit ChatGPT generieren lassen. Dass dann die Leute, die sich um meinen Nachlass kümmern, hingehen können und sagen, hey, das ist das Bild für die Floristin, das soll auf das Grab. Und das finde ich gut, weil das deutlich einfacher ist, als wenn man halt sagt, ja, mach's halt, wie du willst, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Ja, und das war früher so. Als meine Oma gestorben ist, haben wir alle überlegt, wie wir das gestalten, wie soll die Beerdigung aussehen. Es war unheimlich viel Stress und es hat über 1,5 Jahre gedauert, bis wir das Haus überhaupt einem Makler zeigen konnten, weil wir so viel ausräumen mussten. Also es war der pure Wahnsinn und das wünsche ich einfach niemandem. Und deswegen finde ich, man kann halt auch, wenn man ab einem gewissen Alter ist, das gibt es zum Beispiel in Schweden, das ist total gängig, da heißt das Death Cleaning und da kann man halt dann schon mal sagen, wenn ich zum Beispiel 80 Jahre alt bin, brauche ich vielleicht keine 15 Kochtöpfe mehr. Dann reichen vielleicht auch 6 Kochtöpfe. Ich habe zum Beispiel nur 4. Und mir reicht das. Ich hatte auch immer nur 4. Ich brauche nicht mehr. Und das ist halt immer so diese Sache, dass man halt auch seinem Alter entsprechend dann ein bisschen reduziert an Gegenständen, weil man irgendwie immer nur anhäuft und mehr hat, aber dann gar nicht sagt, also auch mal ein bisschen reflektiert und sagt, brauche ich das wirklich noch? Ist das jetzt gerade emotional wichtig oder bringt das irgendwem was, der sozusagen nach mir vielleicht das Haus bekommt oder so? Oder hänge ich einfach total dran, dass ich halt sage, ja, ich könnte es ja noch mal gebrauchen. Das ist immer so dieser Standardsatz, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst vor der Zukunft hat. Ich habe da manchmal auch mit meinem Freund Diskussionen, der ist nämlich auch mehr so im Behalten und ich mehr die Ordnungstante, wobei er auch sehr ordentlich ist, aber von ihm kommt der Satz öfter und da ist es halt auch so, ja, ich könnte ja mal noch und ich sage immer so, ja, aber wenn wir es halt 5 Jahre nicht gebraucht haben, brauchen wir es dann? Also es geht ja nicht darum, alles wegzuschmeißen, um Gottes Willen, man kann auch super viel spenden und verkaufen, aber dass man so ein bisschen mal guckt, was ist realistisch, was brauche ich, was habe ich die letzten Jahre gar nicht benutzt und was kann vielleicht dann auch weg? Und sich da halt hingehend auch reflektiert. Und ich finde, man lernt sich halt in diesem ganzen Aussortieren- und Loslassprozess, also auch in Bezug auf das Büro, richtig selber kennen, weil man dann halt auch mal sieht, okay, ich kann mit weniger leben und ich komme trotzdem klar. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann so Ängste entwickelt und sagt, mir fehlt jetzt ständig was. Also das ist ja oft auch so, dass wir denken, uns fehlt dann was, wenn wir was aussortieren. Und ich hatte das auch schon mal. Ich habe mal was aussortiert und es hat mir dann gefehlt. Aber das war vielleicht, ich weiß nicht, eine Handvoll. Ich kann es an einer Hand abzählen. Aber wie viel ich aussortiert habe, was mir nicht gefehlt hat, da kann ich euch tausende Hände geben. Und das ist halt wieder ein ganz anderer Kehrschluss. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, da halt auch einfach mal zu gucken, ein bisschen runterzufahren, zu reduzieren, zu strukturieren. Und dann behält man natürlich auch eher den Überblick, weil man dann dementsprechend auch eine geringere Grundmenge hat. Und das ist auch bei den E-Mails so. Wenn tausende E-Mails reinkommen, muss ich mich um mehr E-Mails kümmern. Wenn aber weniger E-Mails reinkommen, weil ich halt mehr abbestelle, weil ich reduziert habe. Ich habe zum Beispiel 2 Newsletter abonniert. Das ist, ich weiß, das ist total wenig, aber ich lese die. Ich liebe diese Newsletter. Das ist von 2 Copywritern. Ich finde die total genial und ich lese die total gerne. Und dann lösche ich den aber. Also bei mir ist das auch immer so, dass ich halt meine E-Mails, wenn ich die bearbeitet habe, lösche. Also die ich gesetzlich aufbewahren muss, bewahre ich natürlich auf, aber den Rest radikal gelöscht. Mein Papierkorb ist immer voll, ständig. Und bei anderen ist es halt so, dass der Posteingang voll ist und das ist ein Problem. Weil ich vergleiche das immer so ein bisschen, das E-Mail-Postfach mit dem Briefkasten, den man bei sich am Haus hängen hat. Da lasst ihr ja auch nicht die Briefe, ihr lest die ja nicht und tut die dann wieder in den Briefkasten zurück, sondern ihr nehmt die ja raus. Und beim E-Mail-Postfach ist es halt das gleiche Prinzip, dass man dann halt auch sagt, ich nehme die E-Mails sozusagen raus, beziehungsweise ich bearbeite sie, entweder verschiebe ich sie oder ich lösche sie. Aber bei mir ist es im Endeffekt so, dass ich wirklich 90% immer wird gelöscht. Also ich poste auch oft mein leeres E-Mail-Postfach und das ist auch kein Fake, es ist wirklich leer. Und ich habe auch keine Ordner in meinem E-Mail-Postfach. Also ich habe da einfach für mich eine Methode gefunden, wie ich außerhalb des E-Mail-Postfachs sichere oder halt auch, wie ich nur das Wichtigste sichere und nicht irgendwie 1000 verschiedene Ordner anlege, ja. Ich sage immer, mehr Ordner ist nicht mehr Ordnung und auch Organizer kaufen ist auch nicht mehr Ordnung, sondern die Ordnung kommt, weil man selber in sich strukturiert ist und ein anderes System lebt. Und das passiert nicht dadurch, dass man zu Ikea rennt und Plastikboxen kauft. Das ist auch nicht nachhaltig. Ich kann euch sagen, ich habe mal einmal ein Messi-Projekt gehabt, das war super spannend, da war ich noch nicht auf Landwirte spezialisiert und da haben wir super viele Behältnisse gehabt, die wir zum Sortieren nutzen konnten. Also wie ich gerade sagte, Plastikboxen, Schuhkartons, diese Schachteln, wie heißt das, Ferrero Rocher oder so, diese Plastikschachteln, die sind unheimlich stabil, Top-Organizer. Das haben wir alles benutzt. Ich muss gleich zum Ende kommen, ich sehe schon. Ja, und wir haben nichts Neues gekauft und das möchte ich nur sagen, wenn ihr dann neu strukturiert und sortiert, nutzt immer das Bestehende, kauft nichts Neues und dann habt ihr damit eure ganz individuelle Ordnung und nicht diese Instagram, Pinterest, tolle Ordnung, die immer auf diesen Bildern gezeigt wird, das ist in meinen Augen nicht realistisch und null nachhaltig. Gut. Genau, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne noch stellen. Ich könnte jetzt auch stundenlang weitererzählen. Ich liebe das Thema Ordnung. Ich finde es einfach total spannend. Aber wenn Sie noch was haben, wo Sie sagen, da haben Sie irgendeine Frage, Buchhaltungsprogramm, Rechnung, digitale Ablage, was auch immer, können Sie die gerne stellen. Ansonsten, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich. Ist noch eine Frage?
Nee.
Okay. Ansonsten bedanke ich mich ganz lieb, dass Sie heute dabei waren, zugehört haben. Was denn?
Die drei
Können
Tipps,
Sie bitte noch, mal bitte die noch drei einmal Tipps ganz konkret
aufzählen. Okay, nochmal zusammengefasst, die drei Tipps. Also erstens, feste Plätze für die Gegenstände etablieren. Zweitens, klare Absprachen mit allen, die am Bürogeschehen beteiligt sind, bezüglich Kategorien, Benennung, Ordner und so weiter. Und drittens, etablieren von Routinen, wie zum Beispiel Papierdate oder Timer-Methode. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, bedanke mich, dass Sie so fleißig Fragen gestellt haben und mir zugehört haben. Ich bin übrigens das allererste Mal hier auf der Agritechnica und werde mich gleich auch noch ein bisschen umsehen und finde das total spannend, weil ich jetzt hier direkt als Speaker bin, gar nicht als Besucher. Und werde gleich noch meine Visitenkarten verteilen, falls jemand da Interesse hat, und dann hören wir uns bestimmt noch mal.
Ja, Frau Schumann, ganz